Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Watch This Folge Nummer 25. Frohe Ostern an alle. Und es haben sich mit mir versammelt. Zu meiner rechten Seite der Henning. Hi.
Hi.
Und links von mir Sebastian.
Hallo.
Willkommen, Sebastian. Und nach dieser Einführung müssen wir vermutlich gleich mal den internes Block ein wenig nach vorne ziehen. Ihr merkt, es verstärkt unser Team jetzt, der Sebastian. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir wieder aufgestockt haben, denn wir wollten unbedingt jemanden finden, mit dem es einen Namenskonflikt gibt. Das heißt, ihr seid alle schön verwirrt, weil vorher war es Basti, jetzt haben wir Sebastian. Nein, Scherz beiseite. Wir freuen uns, dass Sebastian jetzt hier mitmacht. Und ihr könnt auch auf der Teamseite dann gleich mal gucken gehen jetzt und ein bisschen was nachlesen und gucken, wie schick der aussieht.
Ja.
er sieht besser aus als wir beide. Das ist irgendwie, haben wir nicht so clever ausgewählt.
Dank Hennings Effekten.
Ja, ja. Hennings Photoshop-Künste. Wir haben ja gesagt gehabt, irgendwie, dass wir eigentlich so zu zweit aufnehmen als Ausnahmesituation haben wollen, aber es ist halt auch alles nicht so leicht und die richtigen Leute fürs Team suchen braucht ein bisschen Zeit.
Nicht so leicht.
Es ist auch generell alles nicht so leicht, richtig. Aber wir denken, dass Sebastian uns ganz gut ergänzen und unterstützen wird. Und mehr dazu erstmal gar nicht nötig. Außerdem auch noch etwas Internes, gleich bevor wir mit dem üblichen Programm loslegen. Wie gesagt, frohe Ostern, ja. Ach ja, genau, das wollte ich auch eigentlich erwähnen. Und zwar, es ist ja die Frage gekommen, ob wir Ostern Pause machen in den Kommentaren. Und es ist aber auch irgendwie eine Woche davor schon auf Formspring gekommen, die Frage. Als die Frage kam, musste ich halt echt, ich habe Google aufgerufen und Ostern 2010, keine Ahnung, wann sowas ist. Ich ignoriere das einfach völlig, ich habe halt dann auch frei. Aber also wie ihr hört, haben wir keine Pause an Ostern gemacht. Denn
Nein, Kirchenbesuch, alles erledigt schon.
Ja, natürlich. So, okay. Aber wie das an Ostern so ist, wir haben auch ein hübsches Geschenk für euch unter den Baum gelegt. Ihr könnt etwas gewinnen zur Feier der Folge Nummer 25. Für die glücklichen Mac-User unter euch, manchmal hat man ja den Eindruck, es gibt gar keine anderen Menschen mehr, sind ja sicher auch einige Serienfreunde unter den Hörern. Und wer Filme und Serien gerne ins iTunes packt, ja, so eine schöne Kopie mit Handbrake oder so anfertigen, wenn kein Kopierschutz auf der DVD ist. Das Problem, was man dann ja hat, wenn man das gerne macht, ist, dass iTunes da ziemlich scheiße ist und es gibt irgendwie zwar ein Komponistenfeld für den Film dann, aber das ist alles nicht so toll gelöst in iTunes selbst. Deshalb gibt es iFlix, ein schickes kleines Programm, so die eierlegende Wollmilchsau für Leute, die gerne in iTunes ihre Serien und Filme verwalten. Gibt es für 20 Euro. Könnt ihr jetzt aber auch eine Lizenz hier gewinnen. Wie das so üblich ist, hinterlasst ihr dann einfach bei der Folge einen Kommentar mit einer gültigen E-Mail-Adresse. Und nächste Woche wird dann der Gewinner verkündet. Ich würde mal sagen, dass wir wirklich Stichtag einfach auf Sonntagmittag 12 Uhr legen. Das ist also dann der 11. Wie ihr seht, ich weiß nicht nur, wann Ostern ist nicht, sondern ich habe überhaupt kein Raumzeitgefühl. Also nächsten Sonntag 12 Uhr, wer bis dahin kommentiert hat, der nimmt an der Verlosung teil und kann sich freuen über eine Lizenz von iFlix. Kann man aber auch einfach mal kostenlos ausprobieren, ob einem das überhaupt zusagt. Ja, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Windows-User seid oder das gar nicht haben wollt, dazu schreiben, dann haben die anderen mehr Chance. Okay, damit aber jetzt erstmal alles Wichtige interne vorab geklärt. Wir kommen da später nochmal dazu. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mit den Trailern an. Und zwar haben wir als erstes The Solitary Man mit Mary Louise Parker, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist das Wichtigste.
Aber die auch ungefähr eine halbe Sekunde.
Ja, aber es wirkt im Trailer schon so, als ob ihre Rolle jetzt nicht super winzig wäre. Aber vielleicht erstmal, wer noch mitspielt. Ja. Michael Douglas spielt auch mit und Jesse Eisenberg, der jetzt bei Zombieland auch mitgespielt hatte. Mhm. Und der Trailer, ist schwer einzuordnen irgendwie. Ist nicht so ist nicht so spannend auf den ersten Blick. Sieht jetzt auch nicht schlecht aus, aber ein bisschen langweilig irgendwie.
Ja, also ich habe auch nicht wirklich verstanden, worum es ging.
Ich auch nicht.
Und das, was ich gesehen habe, war jetzt auch nicht so toll. Also
ja, es waren schon so ein, zwei Gags drin, die ganz nett waren. Und eben Mary Louise Parker. Also wer jetzt die nicht einordnen kann, das ist Nancy aus Weeds. Die ist scharf und toll. ich fand Jesse Eisenberg ganz nett. Also ich bin ganz interessiert daran, was der weiterhin so machen wird. Michael Douglas, habe ich ja schon mal gesagt, bin ich eh nicht so der Fan von. Und es wird eben um den Typen gehen, den Michael Douglas verkörpert. Ein älterer Mann mittlerweile, der geschieden ist und aber ständig jungen Mädels nachsteigt. Und, ja, etwas bizarr. Aber gut, mal sehen, wann wir davon mehr zu sehen bekommen. In Deutschland steht da noch nicht mal irgendein Termin fest und in den Staaten startet er am 7. Mai 2010. Immerhin. So, was haben wir noch?
Ja, der nächste Knaller hatten wir ja auch schon mal vor Wochen, Monaten, keine Ahnung. Es geht um The Expendables, also der Film, wo die alte Hollywood-Action-Rieger sich nochmal
versammelt. Wo alle mitspielen.
Genau, wo alle mitspielen und ja, Story, keine Ahnung, gibt's wahrscheinlich auch nicht. Also die Guten hauen die Bösen.
Und du meinst, die USA hauen irgendwen anders?
Ja, irgendwelche Terroristen, die, ach, was weiß ich, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist auch völlig egal. Aber erschreckend fand ich eben, dass der vorherige Trailer oder Teaser oder was auch immer das war, eigentlich so ein bisschen selbstironisch wirkte. Also, dass das die Leute sich nicht so sehr ernst nahmen bei dem Film. Und ich habe jetzt nach dem Trailer den Eindruck, dass das halt so ein ganz normaler Actionfilm sein soll. Und so ein alter Sylvester Stallone passt da halt einfach mal gar nicht mehr rein.
Ich finde also, auch, ja. Ich finde auch der Bart irgendwie in dem Trailer, der wird so draufgemalt irgendwie. Der sieht aus...
Ja, das ist alles so auf Kurs gemacht, aber es...
Nee. Ich habe ihn mir gar nicht angeguckt, weil da stand drunter, der nimmt viel vorweg, habe ich sofort wieder zugemacht und weggeklickt.
Ja, toll, das ist, da stellt es irgendeine Figur hin, die ballert ein bisschen durch die Gegend und dann...
Naja, er nimmt halt...
Aber natürlich einiges
verraten. Er nimmt halt die diversen Darsteller
Ja, genau, das, also die ganzen Cameo-Auftritte sind da wohl schon verbraten. Mal gucken, ob ich es schaffe, mir das nicht spoilern zu lassen. Ein Versuch ist es wert. Es ist, ja, muss ich schon noch einige Zeit durchhalten, bis 2. September hier in Deutschland und am 13. August läuft er immerhin schon in den Staaten an. Nee, irgendwie, ich glaube, das klappt nicht. Das werde ich vorher irgendwo dann schon sehen, fürchte ich. Egal. Nächster Trailer ist zu Splice. Also das ist so der Hit vom diesjährigen Sundance Festival. Und
War doch dieser wo der Typ im Boden eingesperrt ist, war das nicht auch
da? Das war auch so ein Knaller, aber war das auch auf dem Sundance? Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber wahrscheinlich schon.
Egal.
Sagen wir also auch ein Knaller vom Sundance Festival, auf jeden Fall sehr hoch gelobt, spielt mit Adrian Brody. Und da geht es irgendwie so um genetische Experimente, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die bauen ein Alien.
Ja, ich weiß nicht, ist ein Alien? Also ist.
Das Alien ist mal außerirdisch, oder? Die bauen ein
Monster. Ja,
mit menschlicher DNA.
Ja, genau, aus menschlicher DNA und irgendwie, ja, aber wenn das die Regierung erfährt, das könnt ihr doch nicht machen, bla bla bla. Und dann machen sie es aber eben doch. Also so er, Adrian Brody, und sieht so aus wie seine sowohl Partnerin als auch Laborkollegin. Aber am Ende von dem Trailer, da ist doch, das ist doch dieses Wesen dann, oder? Das ist doch dann dieses Mädchen, das sieht doch dann schon sehr menschlich aus.
Ja.
So ein paar Szenen.
Oder irgendwie so ein Stachel.
Ja, genau.
Schwanzzeug.
Bisschen seltsam. Mich hat es dann so ein bisschen von der Schwingung in dem Trailer erinnert auch an Moon, aber nur so sehr stellenweise. Ja, weiß ich nicht.
Kann ich nicht.
Es ist halt dann auch gleich wieder mit so blöd Monster-Elementen durch dieses gezüchtete Viech.
Mich hat es auch an Creep erinnert, falls das jemand kennt, mit Franka Potente. Da geht es auch um so ein komisches menschliches Wesen in der U-Bahn. Und
Klingt nach einem tollen Film.
Naja, ich glaube, ich habe ihn damals mit 3 von 10 Punkten
bewertet. Ah ja, sehr gut. Okay. Dann gucken wir mal, ob bei Splice mehr Punkte rausspringen. Und erfreulicherweise, obwohl das eher so ein Independent-Ding ja ist, kommt der tatsächlich zeitgleich, also am 3. Juni in Deutschland und am 4. Juni in den Staaten. So, und einen haben wir noch. Ein neuer Trailer zu The Last Airbender, was ich ja wirklich lustig fand, dass ich damals während der Sendung mir gedacht habe, Mensch, das erinnert mich eigentlich voll an diese komische Serie, die meine Schwester immer guckt, und dann ist es wirklich dasselbe Material. Der Trailer ist auf Japanisch und ist deshalb überall so angepriesen worden, weil er angeblich so wahnsinnig badass wäre, dass man ihn unbedingt angucken muss. Ja.
Naja.
Was sagt ihr?
Also, ich fand den jetzt nicht so überragend. Also, sieht manchmal nett aus, aber auch nicht immer.
Ist halt auch kein HD-Trailer, ne? So auf YouTube. Ja. Das ist schon schwach eigentlich.
Ja, daran also liegt es wahrscheinlich.
Optisch ist er cool. Also, ich finde, optisch ist er schon nett, aber diese ganze Zauberei, Magie, dann wird da gekämpft und alle schmeißen mit Wasser und Sand irgendwie
und Feuer.
In der Luft rum und so. Feuer, genau.
Ja. Ja, also, er sieht schon geil aus, so die Effekte, wirklich,
ja,
wirklich
sieht geil
cool.
Aus, aber
man muss gucken, ob die Story da genug hergibt. Ich denke, dass da schon das Potenzial ist, dass die Story auch was hergibt, aber ist noch schwer einzuschätzen natürlich. Ich fand bloß sehr, sehr geil, weil halt der Trailer ist auf Japanisch die ganze Zeit, dieses, ja, Japanisch, und dann am Schluss sagt er Airbender, das ist sehr amüsant irgendwie, um auch wieder eine Prise latenten Rassismus in die Folge zu bringen. Gut, also da ist es wie gesagt in den Staaten dann am 2. Juli und in Deutschland am 19. August soweit. Und das bringt uns dann von den Trailern auch schon zu den News, denn es gibt in den Staaten Ärger wegen der Trailer. Jetzt nicht wegen dieser speziellen, die wir angesprochen haben, sondern hatten wir auch schon ein paar Mal jetzt, dass es eben heißt, das ist jetzt der böse Trailer, so für die Erwachsenen und so weiter. Die sogenannten Red Band Trailer. Und
ja, Red Band? Red Band?
Was? Wenn mehr Gewalt ist oder böse, also, böse Wörter.
Wird man durch die Farbe gewarnt.
Richtig, genau. Es ist ja am Anfang vom Trailer immer so dieses entweder grüne oder eben rote Bildchen, von wegen das Movie ist not yet rated oder eben der ist rated PG-13 oder R oder. Hm. Und Red Bands sind eben die, wo es rot am Anfang ist. Da darf dann, also die dürfen eben nur zu einer bestimmten Uhrzeit gezeigt werden und dafür darf dann da geflucht werden und dafür dürfen da irgendwie Gliedmaßen abgeschossen werden und. Ganz tolle Sachen. Und hatten wir dann eben auch schon mal, dass wir gewitzelt haben, ja, ich bin dann immer am 11.11.1911 geboren bei sowas, weil man da dann so dämlich sein Geburtsdatum eingeben muss, um ihn sehen zu können. Und jetzt gibt's in den Staaten so Tendenzen und Beschwerden, dass das viel zu leicht ist, sich diese Dinger online anzugucken.
Ach.
Ja. Kein Witz. Und es ist natürlich intelligent wie eh und je solche Diskussionen, weil es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man sich jetzt hier zum Beispiel im Internet ein falsches Geburtsdatum ausdenkt, als einfach bis 10 aufzubleiben und dann im Fernsehen so einen Trailer zu gucken. Also Bockmist wie üblich. Da ist wohl auch irgendwie schon eine offizielle Beschwerde bei der FTC, die dafür zuständig ist, eingegangen, und jetzt wird überlegt, ob man das nicht irgendwie sicherer machen könnte, vollkommen grausam. Also, warum ich es eigentlich so erwähnen wollte hier überhaupt, ist, man hat nicht nur in Deutschland mit so dämlichem Schmarrn wie diesem Jugendmedienschutzstaatsvertrag und so einem Scheiß zu kämpfen, ja, oder Mediathek, wenn du dir mal was angucken willst, dann musst du bis 20 Uhr warten, weil sie es vorher nicht zeigen und. Auch in den Staaten, ist da noch lange nicht das Ende erreicht, weil die haben ja eh schon so ärgerliche Sachen. Ja, ich habe mich heute wieder geärgert. Guckt man ganz unschuldig in der Früh vorm Einschlafen noch schnell die neue Breaking Bad Folge. Letzte Szene, unglaublich angespannte Stimmung. Ja, ich meine, die Schauspieler sind so grandios, da habe ich ja letztes Mal schon geschwärmt. Du bist voll drin, gespannt, was jetzt kommt. Und dann sind wirklich die letzten drei Worte der Folge theoretisch I fucked him. Und sie haben es wieder gemacht. Es ist wieder ausgeblendet und ich habe wieder gedacht, verdammt, was ist mit meinem Boxen kaputt oder irgendwas, ja. Grauenhaft. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen. Das hat echt, dass es diese 7 Dirty Words quasi gibt, hat einfach nur seinen Anfang genommen dadurch, dass sich ein dämlicher Arsch namens John Douglas mal irgendwann bei der FCC beschwert hat, nachdem er im Radio, im Autoradio gehört hatte, als er mit seinem Sohn unterwegs war, irgendein schlimmes Wort. Und dadurch ist eben dann das alles angestoßen worden, diese Verhandlungen zwischen FCC und das war irgendwie Pacific Radio irgendwas oder so. Grauenhaft. Jetzt deswegen gibt's zwar Sex und Gewalt, aber keine schlimmen Wörter. Aber das Dämliche ist ja auch zum Beispiel das fucking, wenn jetzt jemand sagt, it's fucking annoying, dann ist es ja nicht so gebraucht, um sexual intercourse dazu zu beschreiben, ja, sondern so einfach als verstärkendes Adjektiv. Sowas ist dann erlaubt.
Ja.
Ja, und wir kommen zum nächsten Ärgernis im amerikanischen Fernsehen. Fand ich sehr amüsante Geschichte. Vielleicht haben manche schon am Rande mitbekommen, ich und auch der Henning sind große Lost-Fans. Und in den Staaten ist da jetzt während der letzten Folge dem Sender ABC ein, ja, ich nenne es mal ein PR-Debakel geglückt, sondersgleichen. Ich habe hier auch schon mal die Serie V vorgestellt, also V. Und die hat monatelange Pause gemacht und ist jetzt wieder zurückgekommen. Ja, direkt nach Lost. Hm. Was haben sie also gemacht, diese cleveren Burschen? Sie haben während der ganzen Lost-Folge einen Countdown eingeblendet. Permanent. Die ganze Folge lang. Relativ groß, relativ störend mit einem großen roten V neben dem Countdown. Clevererweise so platziert, dass du an einer Stelle wirklich was nicht lesen kannst, was im Bild ist. Und zwar nicht bloß irgendwie eine Aufschrift auf einem Truck oder irgendwas, sondern einen Zettel, den ein Hauptcharakter schreibt, weil er gerade nicht sprechen kann und dem anderen Hauptcharakter zeigt, ja, sehr übel. Und es ist halt in den Staaten die Wut ausgebrochen, sondersgleichen. Also wenn du da dann mal live irgendwie auf Twitter mitverfolgt hast, wie sich die Leute aufgeregt haben, brutal. Und auch dann danach, ich bin ja da dann in den Foren irgendwie immer unterwegs, auch alle gesagt, so, ich habe danach extra sofort ausgeschalten, damit die Quoten dafür total runtergehen für V und so.
Ist, war das denn zumindest noch mit Ton, dass das so bei jeder Minute,
ja, bei jeder Minute so, noch so ein Ding
oder sowas?
Nee, zum Glück nicht. Also es ist schon sehr, sehr grausam. Und,
ja, ist ein bisschen frech.
Es ist so, hat für so viel Aufregung auch gesorgt, dass sich der Letterman und der Stephen Colbert genötigt gesehen haben, das auch zu verarschen. Der Letterman, der hat es irgendwie so gemacht, dass eben auch bei seiner Sendung dann diese Einblendung kam und er dann so pikiert unten ins Eck geguckt hat und gesagt hat, mach das mal jemand weg da. Und dann ist er wieder rausgefahren aus dem Bild. Colbert, der war wirklich amüsant. Er hat sich quasi in einer Newsmeldung damit auseinandergesetzt und hat verkündet, wie er sich aufgeregt hat, dass ABC sich erdreistet, die geile Sendung der V-Countdown mit dieser lästigen Lost-Show im Hintergrund zu stören. Das war wirklich amüsant. Das ist auch beides natürlich im Internet anguckbar. Der Letterman und der Colbert ist dann verlinkt in den Shownotes. War eine sehr lustige Sache diese Woche. Okay, und dann mal zu gehaltvollen, wichtigen, tollen, industriellen News. Und zwar ist ja etwas nicht ganz Unwichtiges bei einem Film immer, wie der sich am Boxoffice schlägt, wie viel Kohle der einspielt. Und da gibt es dann natürlich auch so tolle Analysten, die sich überlegen, wie viel ein Film vermutlich einspielt und wie viel man dem dann deshalb im Vorfeld an Finanzierung gewährt und, und. Ein relativ erfolgreiches und gut funktionierendes, ja, Modell in Anführungsstrichen ist das sogenannte HSX-Modell. HSX steht für Hollywood Stock Exchange und das ist tatsächlich ein Browser-Game, wo einfach stinknormale Leute sich anmelden können und dann kriegen sie so HSX-Dollar und können dann Aktien von Filmen kaufen, die so angekündigt sind und in Entwicklung sind und, und. Und anhand dessen, wie sich da die Filme entwickeln, kann man relativ gut voraussagen, wie sich Filme in Wirklichkeit schlagen. Es ist schon mal irgendwie ganz erstaunlich, finde ich. Und ist nicht immer zutreffend. Die haben zum Beispiel vorhergesagt, dass Avatar total untergehen wird. Ja? Und wir wissen ja alle, wie diese Geschichte ausgegangen ist. So, und jetzt gibt's aber ganz tolle Nachricht. Twitter ist da noch besser geeignet. Und eine Irgendwas-Firma, weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen, oder vielleicht waren es auch bloß Forscher. Jedenfalls haben die analysiert Tweets über Filme, haben die Anzahl gezählt der Tweets bezüglich eines Films und noch sie haben eben noch den Zeitraum miterfasst, also die Rate, mit welcher neue Tweets dann gekommen sind zu einem Film, haben das dann verglichen mit dem Box-Office-Ergebnissen und es ist anscheinend nahezu perfekt. Also das scheint richtig, richtig gut übereinzustimmen. Sie haben irgendwie 3 Millionen Tweets analysiert und es klappt. Also das ist
Wobei das eigentlich also schon ein bisschen komisch ist, finde ich, weil doch eigentlich das Publikum, was Twitter intensiv nutzt, nicht unbedingt ausschließlich das Publikum ist, was Kinobesuche irgendwie wahrnimmt. So, also das sind doch auch, was ich, ältere Herrschaften, die wenig mit dem Internet zu tun haben, die trotzdem für irgendwelche hohen Umsätze sorgen.
Also, ja gut, aber anscheinend ist die Menge, die untersucht wird, ausreichend. Also sie haben es an 24 unterschiedlichen Filmen jetzt getestet und haben dabei anscheinend wirklich nichts, was schlecht an der Vorhersage dann jetzt anzukreiden wäre oder so
gefunden. Ach, alles Zufall.
Alles Zufall, sagst du, ja, das ist diskussionswürdig.
Ja, keine Ahnung, aber also
ich glaube schon, ja? Ich glaube schon, dass man das noch ein bisschen länger betrachten muss. 24 Filme sind ja jetzt nicht so viel.
Nee, das, und das wäre ja auch interessant, was das für Filme sind. Also
ja, genau.
Wenn es eben nur so irgendwelche Teenie-Komödien sind, dann ist klar, dass da vielleicht...
also vielleicht, ich kann euch mal einen sagen, der jetzt in euer Fahrwasser hier reingeht, das ist Twilight New Moon.
Ja, so.
es waren auch Avatar dabei und Transylvania, keine Ahnung, was das ist. Ja, ich weiß nicht, was sie sonst noch untersucht haben. Aber ich glaube schon, dass das ganz gut klappen kann. Es kommt eben bei so, es ist halt Statistik, ja. Also so hundertprozentig kann es nie funktionieren, aber gerade in den Staaten ist doch Twitter irgendwie noch mehr auch im Mainstream schon drin als bei uns jetzt hier in Deutschland. Und dadurch denke ich, dass du schon ja echt eine gute Menge an Leuten zusammenkriegst, die eben repräsentativ sind, so für den Durchschnitt der Gesellschaft auch.
Naja, wenn es mehr als 24 Filme sind, dann kann man ja vielleicht in einem Jahr oder so nochmal sehen, was daraus geworden ist. Aber ich finde es also immer noch ein Teil ein bisschen fragwürdig. Aber gut, mag ich auch falsch liegen.
Ja, wer Twitter selbst nutzen möchte, um so Filmbewertungen einzuholen, es gibt da auch schon irgendwie seit letztem Jahr, das hatte ich auch, glaube ich, mal überlegt, ob ich anspreche und dann wieder rausgestrichen oder so. Es gibt eine Webseite, die nennt sich TwitCritics und die untersuchen eben auch einfach den Twitter-Stream nach gerade aktuellen Filmnamen oder generell Filmnamen und versuchen dann zu analysieren, ob dieser Tweet positiv oder negativ ist und bilden dann aus der Gesamtmenge eben Bewertungen. Was, ja, das finde ich dann relativ nutzlos, muss ich sagen. Weil natürlich mag da auch ein guter Durchschnitt rauskommen, wenn man mal davon ausgeht, dass sie es schaffen, so Tweets inhaltlich sinnvoll zu erfassen. Ja, weil wenn da irgendwie LOL Avatar Awesome haha, drinsteht, das ist, ich weiß nicht, naja. Aber jetzt, selbst wenn man eben mal davon ausgeht, dass die Bewertungen da dem Durchschnitt entsprechen, das interessiert mich halt nicht wirklich. Ja, weil so eine Durchschnittsbewertung, die kann ich mir auch bei der IMDb holen. bei Twitter interessiert mich halt vielleicht, wie meine Freundinnen den Film fanden, ja, weil da kann ich beurteilen, wie der ihren Geschmack mit meinem zusammenpasst und so. Also insofern fand ich das damals eben doch relativ unspektakulär. Aber hier passt es inhaltlich ja ganz gut dazu. Also verlinken wir das auch mal. So, und dann zu in der Produktion befindlichen Filmen mal. Und zwar, ja, sehr schön, genau, Andy Samberg, der Held aus großartigen Songs wie Lazy Sunday, To the Ground, I'm on a Boat und natürlich Like a Boss. Ist jetzt zu einem Projekt hinzugekommen. Wer alle diese großartigen Songs nicht kennt, muss in die Shownotes kommen und alle anhören. Aber ich hoffe, dass da wenigstens I'm on a Boat sowieso jeder kennt. I'm on a Boat hat es doch schon auch so in den Mainstream geschafft, oder? Das ist doch sogar mal so ein Remake auf YouTube aufgetaucht und.
Ja, du nervst mich mit so einem Kram ja relativ
zeitig. Also ich kenne nichts davon.
Naja, also wir verlinken das alles und ja, wer es nicht kennt, klickt sich schlau. Neben Andy Samberg stößt auch Zack Quinto, der Spock aus dem neuen Star Trek Film, zu der Komödie What's Your Number. Da spielen bereits mit Chris Evans, der Captain America, wer sich erinnert, und Anna Faris. Und es geht eben um Anna Faris, also diese Frau, die die besucht so ihre Ex-Freunde und hofft anhand dieser Reise den Mann ihrer Träume zu finden. Ja. Und dabei hilft ihr dann der Womanizer, der nebenan lebt, das ist eben dann Chris Evans. Und der Andy Samberg und der Zack Quinto sind eben zwei Männer, die sie besucht auf ihrer Suche nach der wahren Liebe.
Klingt toll.
Klingt brauchbar. Könnte nicht schlecht werden. Ja, mehr sage ich gar nicht, aber Andy Samberg, ja. Okay. Ja. Dann interessanteres Projekt, gebe ich ganz offen zu. Will Smith wird jetzt gerüchtelt, dass für die zwei Independence Day Nachfolger an Bord ist. Hatten wir ja schon eben berichtet, dass der gute Roland Emmerich sich da Gedanken
gemacht hat. Aber auch gleich zwei dann.
Ja, ja, also, das war doch damals auch schon.
Ja, ja, die planen da Größeres.
Ja, er will so einen super längeren Storybogen und sowas spannen, bla bla bla.
Schon toll.
Ja, gut. Also ich will schon mehr Independence Day. Kein Problem, schaue ich mir an. Aber ist halt ein Gerücht.
Und wird spannend, wie sie das verwursten irgendwie, weil ja, eigentlich ist letztes Mal ja schon alles passiert.
Ja, also sie haben halt so die Aliens besiegt Neues und gewonnen und so. Aber es hieß eben ja, dass es so 12 Jahre später dann spielt. Das heißt, die Aliens haben dann die Kavallerie nachgeschickt. Ja. Gut. Und wir bleiben ein bisschen bei Roland Emmerich. Und zwar ist die Woche verkündet worden, dass Legendary Pictures zusammen mit Warner Brothers einen neuen Godzilla-Film macht.
Na, endlich.
Ja, endlich. Habe ich auch drauf gewartet. Legendary Pictures sind die auch eben bei Dark Knight mitgemischt haben und beim Watchmen-Film. Also die können jetzt schon ganz ordentliche Titel vorweisen. Insofern nicht ganz uninteressant, die Meldung, finde ich. Also es gibt da auch sonst nichts. Ja. Sie hoffen, dass der Film irgendwann 2012 rauskommt, aber es ist kein Autor, kein Regisseur, gar nichts bekannt. Warum ich gerne darüber diskutieren möchte, ist, im Zuge der Berichterstattung zu dieser Meldung haben eigentlich wirklich einheitlich alle total über diesen Emmerich-Godzilla geschimpft. Und ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil ich fand den schon echt unterhaltsam. Wie fandet ihr denn den?
Ich fand den auch ziemlich gut eigentlich sogar.
Schon, oder? Ja, also ist jetzt ja schon doch eine Weile her, als der rauskam, oder auch schon eine Weile, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber ich habe ihn jetzt überhaupt nicht schlecht in Erinnerung. Also ich glaube, ich war da sogar relativ zeitnah nach der Veröffentlichung im Kino und war eigentlich relativ begeistert.
Ja, also damals war ich wirklich sehr angetan. Sicher, da spielt so ein bisschen der Teenager mit rein, das mag sein, aber ich habe mir den auch sicher noch ein paar Mal in der Zwischenzeit angeguckt und fand den immer unterhaltsam. Nichts Schlechtes dran. Ich meine, er hat Jean Reno. Gut, was man jetzt von Broderick halten mag, egal, aber ich fand den gut. Also,
dass man da jetzt so drauf einschlägt und irgendwie den niedermacht, das finde ich auch dann
unglaublich. Es kann halt dran liegen, dass alles so super Enthusiasten sind, die diesen Japan-Godzilla geil finden. Mhm. Das mag schon sein, dass er dem irgendwie nicht gerecht geworden ist. Aber das ist ja mir eigentlich egal. Ja, ich habe mich damit nie so befasst, mit diesem Ur-Godzilla, und ich bin super unterhalten worden damals von dem Film. Und ich habe immer noch das geile Lied im iTunes, ja. Wie heißt es? Come With Me.
Ja, ja.
Das finde ich ja aber auch immer lustig, wenn irgendwo Kaschmir verwurstet wird, dann sagen ja alle Kinder heutzutage, hey, das ist doch das ist doch Come With Me von Puff Daddy.
Vielleicht wollen die auch einfach eine Begründung haben dafür, dass es jetzt quasi schon wieder einen neuen Godzilla gibt.
Ja, okay. Ach so, weil der alte also, war ja nicht so gut, aber jetzt
brauchen wir. Der alte war so gut. Schlecht, genau.
Ja. Ja, kann sein.
Wer weiß.
Wegen Aufhänger muss er, ja, klar.
Also, auf jeden Fall, ich blicke da jetzt aber auch auf dieses neue Projekt zuversichtlich. Ich lasse mir nur den alten nicht malig machen davon. Wir hoffen also, dass der neue ein besseres Einspielergebnis am Startwochenende hat als der nächste Film. Das ist echt eine geile Story. Und zwar geht es um einen Film mit Uma Thurman.
Der neue mit Uma Thurman, ja.
Die spielt eine junge, nein, nicht junge, sondern eine New Yorker Mutter, die Probleme hat, so Mutter und Ehe und Arbeit und unter einen Hut zu bringen und sehr gestresst ist und so einen schlimmen Tag durchlebt. Aber es geht eigentlich auch gar nicht um den Film inhaltlich, sondern der ist jetzt in UK angelaufen und sie haben sich so gedacht, Mensch, jetzt machen wir was voll Geiles. Wir starten diesen Film nur in einem Kino. Ja, so ein bisschen... Die Leute anstacheln, ja, der ist schwer zu kriegen und da muss man da hin. Hat toll geklappt, der Plan. Er hat jetzt am Startwochenende 88 Pfund eingespielt. Das sind ungefähr $130, also wie viel wird das sein? Das sind unter 100 Euro. Deutlich. Und also am Starttag selbst sind ganze 9 Pfund reingekommen, das heißt, ein Mensch hat ihn sich angeguckt. Das ist schon sehr genial.
Ja, das ist Marketing voll
auf. Ja, Marketing, es ist eine gute Woche für die Marketing-Leute gewesen. Ja. Es waren bestimmt dieselben, die sich diesen Gag mit Wii ausgedacht haben. So gut. Wir bleiben bei, wobei wir können ja nicht sagen, ob der Film wirklich schlecht ist, aber ich habe auch gehört, er soll gar nicht toll sein, so an sich. Jedenfalls ein Film, der ganz furchtbar schlecht sein soll. Den ich aber noch nie gesehen habe, schon ewig plane mir anzugucken, ist Battlefield Earth. Der ist mit John Travolta und für den ist er geschimpft worden ohne Ende, weil der wohl auch sehr Scientology durchsetzt ist, was man so liest. Ich muss mir den jetzt echt mal angucken, warum wir davon sprechen. Der Mensch, der den geschrieben hat, hat sich jetzt öffentlich dafür entschuldigt, denn er hat den Preis für den schlechtesten Film des Jahrzehnts bekommen jetzt noch dafür. Hat den auch angenommen und dann eben, ich glaube, in der New York Post drüber geschrieben, wie es so dazu kam. Und er hat sich quasi öffentlich entschuldigt. Er hat gesagt, natürlich hatte ich nicht vor, den schlechtesten Film aller Zeiten zu machen. Keiner setzt sich hin und versucht, einen Autounfall zu bauen. Und das ist jetzt auch kein fairer Vergleich für Autounfälle, weil das schauen Leute ja eigentlich dann doch gerne an, hat er gesagt. Also, er geht wirklich hart mit sich selbst ins Gericht. Und man kann sich echt mal da diese Story durchlesen, auch wenn man den Film nicht kennt, es ist lesenswert. Es geht dann so weiter mit, es war damals 94 und ich habe gelesen, dass Celebrity Center bei Los Angeles, bei Scientology, da muss ganz toll sein, Frauen kennenzulernen. Und so entwickelt sich dann die Geschichte zu dem Film weiter. Also,
da reitet sich aber einer ganz schön rein dann.
Ja, auf jeden Fall. Gut. Und es bleibt dabei, bleiben bei Filmen, die ich irgendwann mal angucken möchte. Das ist wirklich furchtbar. Die sollten mal 10 Jahre stoppen, damit ich aufholen kann. Es kommt der dritte Teil mittlerweile dann zu Harold und Kumar. Der ist jetzt der Drehbeginn verkündet worden. Und zwar fangen die im Sommer an. Und gibt es auch sonst gar nichts zu sagen. Ich hoffe, ich komme jetzt endlich mal zu den ersten zwei Teilen. Natürlich ganz, ganz toll. Wie sollte es anders sein? Es ist ein Warner Brothers Film. Und wer sich an letzte Woche erinnert, der weiß, was das heißt. Der Film könnte tatsächlich in 3D kommen.
Und das finden wir super.
Ja, natürlich, natürlich. Wir sind ja jetzt eigentlich auch 3D, oder? Wenn du rechts bist, Henning, und du links, Sebastian, und ich, wir sind voll im Trend hier. 3D-Sound. Geil.
Ja.
So, wir bleiben bei Amateurproduktionen wie Watch This und kommen zu Ryan vs. Dorkman. Ich bin mir relativ sicher, dass die meisten das YouTube-Video, um das es jetzt kurz geht, schon gesehen haben. Ist so nichts wesentlich Spektakuläres. Es ist halt ein fangemachter Clip mit Lichtschwertern. Ja? Das ist ja so, wer mal ein bisschen mit seinem Effektprogramm rumspielt, das ist so das Erste, was man dann googelt, ja, Lightsaber, wenn man das mal ausprobieren will. Und das ist ein Filmchen, nennt sich eben Ryan vs. Dorkman, und es gibt dann noch einen zweiten Teil, das ist abgekürzt dann RVD2. Da geht es auch wirklich nur um so einen Lichtschwertkampf. Dauert knapp 7 Minuten, dieser zweite Teil, und ist wirklich schon semi-professionell, also auch von der Choreografie her. Wie gesagt, ich denke, die meisten werden das schon gesehen haben. Ich habe mich erstmal nicht daran erinnert, habe es aber sofort wiedererkannt, als ich es mir dann angeguckt habe. Ist ganz sehenswert, also das auf jeden Fall mal reinschauen. Worum es eigentlich geht, ist, der Mann hinter diesem Film nennt sich Michael Scott und möchte jetzt gerne einen ganzen Film machen. Er hat dann, nachdem er da mit diesem Clip eben relativ viel Erfolg hatte und irgendwie 5 Millionen Leute auf YouTube haben sich das angeguckt, hat er auch einige Kurzfilme gemacht, mehr oder weniger erfolgreich, und möchte jetzt einen davon namens Red Kung Fu zu einem ganzen Film ausbauen und sammelt dafür Geld. $60,000 sammelt er. Ich finde es ganz interessant. Es gibt da eben eine Webseite, die nennt sich kickstarter.com. Die sind darauf ausgelegt, eben so Projekte zu fördern. Da meldet man sich eben an und sagt so viel und bis dahin. Und dann können Leute dort sagen, okay, also ich würde so viel geben. Und wenn insgesamt bis zum Zeitpunkt, den er eben festsetzt, die Summe zusammenkommt, dann zahlen die Leute, was sie geben wollen. Ansonsten zahlt man nichts und es kommt halt auch nicht zustande. Das sind jetzt irgendwie noch knapp über 30 Tage und er hat so 6.500, glaube ich, zusammen schon. Ich habe dann auch einfach mal geklickt. Ich hätte da tatsächlich einfach mal $5 hingeschmissen, weil ich fand das ganz unterhaltsam und kann man ja mal machen. Es ist dann dran gescheitert, ich habe halt keine Kreditkarte. Ja. Das läuft dann über Amazon Payments und das geht nur mit Kreditkarte in den Staaten. Ganz nett, aber ich habe ihm dann einfach eine Mail geschrieben oder also eine Nachricht auf dieser Kickstarter-Seite und gesagt, wenn es zustande kommt, er soll mir dann doch seinen PayPal-Dings sagen, dann kriegt er noch $5, hat sofort geantwortet, auch irgendwie eine Stunde später und sich gefreut war. Ganz, ganz sympathischer Moment der Woche irgendwie. Aber auf jeden Fall einen Blick wert ist mal dieser Lichtschwertkampf, wer sich für sowas begeistern kann. Und dann kann man ja auch mal gucken, ob man sich noch anguckt. Er hat eben ein so Video aufgenommen, wo er kurz was zu dem Projekt sagt und eben ja, Werbung dafür macht, wieso man ihm gerade Geld geben sollte. Also es gibt dann eben auch so bestimmte Beträge, wo man entweder eine DVD mit Autogrammen kriegt oder eine Einladung zur Vorführung oder VIP, je nachdem wie viel man zahlt. Ich glaube, so für $1,000 kriegt man dann auch Co-Executive Producer Titel in den Credits und sowas. Ist insgesamt ganz witzig und ja, wie gesagt, ein Klick wert. Aber noch viel mehr einen Klick und einen Blick wert ist vermutlich das Folgende. Und zwar der Oscar-Gewinner in der Kategorie Animated Short namens Logorama ist jetzt komplett legal und kostenlos online anguckbar. Ich habe es noch nicht angeguckt, liest sich aber doch interessant. Geht so, also die Story spielt in einer Welt, wo alles nur aus Logos besteht. Also so McDonald's-Logo und sowas.
Aha.
Soll schon ganz gut sein.
Klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber...
Klingt abgefahren, ist jetzt eben gerade, bevor wir hier gestartet haben, noch reingekommen, deshalb habe ich es noch gar nicht geguckt, aber das werde ich mir direkt nach der Aufnahme mal angucken, glaube ich.
Ja,
so, gut, damit haben wir die News dann aber auch schon durch.
Und oh, ging ja flott heute.
Ging flott, ja, sehr, auch fast ohne Technikprobleme. Gut, aber wir kommen also zu den Filmen und den Anfang macht der Sebastian. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe Männerherzen gesehen, ein typisch deutscher Film.
Manu, ganz kritisch.
Ja, ich bin ja dann wohl hier jetzt der Verfechter der deutschen Filmkunst.
So, so. Ja. Ich meine, ich bin ja für meine Toleranz bekannt. Aber
ja, klar.
Nein.
Ja.
Gut, dann erzähl uns doch mal, wie war er denn so?
Ja, also es geht um 5 Männer. Mhm. Die gehen alle in dasselbe Fitnessstudio. Haben alle, also sind komplett unterschiedlicher Frauentyp quasi. Es gibt einen Musikproduzent namens Jerome, gespielt von Til Schweiger, der vögelt sich quasi so durch die Gegend und findet seinen Lebensstil eigentlich ganz toll so. Ja. Und er hat aber dann beruflich quasi leichte Probleme. Er soll irgendeinen Schlagerstar produzieren, den er eigentlich gar nicht toll findet, aber er kriegt halt übel viel Geld, wenn er es schafft, mit dem weiter zusammenzuarbeiten. Aber er verstreitet sich dann mit ihm. Dann ist dieser Schlagerstar, der etwas sehr sensibel ist, beleidigt.
Okay.
Und der Jerome schreibt ihm dann einen handgeschriebenen Brief, so Schleim, mit Tinte. Und daraufhin ist dieser Bruce wieder, also dieser Schlagerstar, wieder versöhnt und zieht dann auch direkt bei dem Jerome ein.
Okay.
Ja, wie das so passiert.
Ja, genau. Typisch. und dann gibt's noch den Philipp, der ist, so ein bisschen der Chaot. Er hat noch nie was auf die Reihe gekriegt. Der arbeitet seit Jahren an einem Businessplan für einen Öko-McDonalds und verdient nebenher seine Miete als Pfeil. Also er steht auf dem Alexanderplatz und ist der Pfeil für ein Italien-Restaurant.
Sehr gut.
Okay.
Ja, er hat aber einen Kumpel namens Niklas. Der geht auch in das Fitnessstudio. Der ist ein Werbefachmann. Und er hat sein Leben komplett durchgeplant. Er ist mit seiner Kindergartenliebe immer noch zusammen und plant, die jetzt bald zu heiraten. Aber irgendwie geht ihm so langsam was durch, weil er denkt so, ja, so alles so durchgeplant und immer dasselbe und bla. Und auf jeden Fall betrügt er dann seine Freundin mit einer Aerobic-Trainerin. Und seine Freundin kriegt es raus, wirft ihn dann raus und Niklas hat ja sowas noch nie erlebt, weil er hat ja alles geplant und der ist jetzt am Boden zerstört. Und der wohnt aber unterhalb von diesem Jerome im selben Haus. Und irgendwie geht er dann zu dem und säuft bei dem dauernd nur noch Wodka oder irgend sowas und hängt total zerstört bei dem rum. dann gibt's noch Roland. Das ist, der wurde von seiner Frau verlassen und kommt damit überhaupt nicht klar. Er trifft sich mit seiner Frau immer beim Fußballtraining des gemeinsamen Sohns und versucht sie dauernd wieder rumzukriegen und will das alles gar nicht wahrhaben.
Ja. Klingt jetzt nach der bis jetzt unspektakulärsten Rolle irgendwie.
Ja, der ist halt ganz witzig, wie der immer seinen Sohn anfeuert, weil die Mutter schärft dem Sohn halt immer ein, du musst auch mal nachgeben.
Du musst sehr gut.
Nein.
Das kann ich mir ja super.
Ja, genau. Und der Roland, der brüllt halt auf dem Fußballplatz immer, kämpfen. Ja. Und dann, diese Frau namens Susanne heißt die, glaube ich. Also die Frau von Roland. Die lernt einen Beamten namens Günther kennen, grandios gespielt von Christian Ulmen mal wieder.
Ui, sehr gut.
Und dieser Beamte ist so, sieht so aus wie 40 Brille Beamter, noch niemals eine Frau geküsst oder so. Und der will halt sich dann irgendwie an diese Susanne ranmachen, aber hat überhaupt keinen Plan wie, und irgendwie gehen sie dann aber mal zusammen in den Zoo und auf jeden Fall kommt er ihr dann so ein bisschen näher, aber Ja, der Roland ist natürlich dann total eifersüchtig, als er das rauskriegt. Und im Zoo lauert er ihnen auf und wirft den Günther mal direkt ins Krokodilbecken. Aber der Günther...
Das ist ein Schrott.
Der Günther überlebt natürlich. Wer hätte es gedacht? Ja. Und die Susanne... ja, merkt dann schon, dass es der Richtige für sie ist und
natürlich.
Ja, schenkt ihm dann im Krankenhaus zusammen mit ihrem Sohn einen Stoffkrokodil, wie süß. Und ja, die sind dann zusammen am Schluss und ja, dieser Philipp mit dem Öko-Restaurant, der schafft es irgendwie mit einem, mit dem gebürgten Geld von dem Niklas, doch noch ein Restaurant aufzumachen. Allerdings braucht er dafür eine Sondergenehmigung, weil er irgendwie keine getrennten Toiletten hat und bla bla. Und diese Sondergenehmigung muss ihm dieser Günther beschaffen, weil der ja der Beamte vom Gesundheitsblabla ist.
Ja, aber man muss das ja irgendwie alles möglichst stark miteinander verzahnen.
Genau, ja. Und der Günther ist erst nicht so erfreut, weil er hatte ja eh schon einen schlechten Tag, weil er läuft in Krücken rum wegen dem Krokodil-Ding, aber irgendwie später gibt er ihm dann doch die Sondergenehmigung, weil er ja jetzt endlich mal mit einer Frau zusammen ist und ja.
Total gut drauf.
Ja. Naja, das war jetzt so grob die Story.
Klingt gar nicht so mies, finde ich.
Nee, klingt ja nach so einem der deutschen Filme, die ich eben dann doch auch ganz gern angucke.
Ja, ich fand es ganz gut, dass am Schluss halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weil am Anfang dachte ich, ja, toll, fünf Männer haben alle Probleme und am Schluss ist dann wieder bei allen alles toll.
Ja.
Aber ist ja irgendwie nicht so und das... finde ich, ganz gut.
Ja. Also insgesamt durchaus eine Empfehlung irgendwie.
Ja, kann man sich schon mal angucken. Ist jetzt nicht der überragend tolle Film, aber so schöner Sommerfilm mit Berlin-Flair irgendwie. Ja.
Und mit Christian Ulmen, das finde ich ja schon toll.
Genau.
Wie hieß das, was er gemacht hatte, wo er so Polizeipsychologe, Dr. Psycho hieß das?
Ja, genau.
Das war ja großartig. Ja. Da sollten sie mal noch viel mehr von machen.
Tja, sie haben es ja leider abgesetzt.
Ja, war genug. Sehr, sehr klasse. Also wer das nicht geguckt hat, also muss man auch mal nachholen. Okay, ja gut. Dann kommen wir gleich zum nächsten Film, oder?
Genau. Das war Männerherzen. Müssen wir immer doppelt
richtig
erwähnen.
Richtig, ich vergesse es wieder. Henning, denk dran.
Ja,
meine rechte Hand. Gut, also ja, was hast du geguckt, Henning?
Ja, ich habe einen Spitzenfilm gesehen.
Ist doch auch eine deutsche Produktion, oder?
Ja, nee, so eine deutsch-US-Produktion, die aber in Deutschland, also in Babelsberg, gedreht wurde, weil ich das richtig verstanden habe.
Mhm.
Wir reden von Pandorum. Ein Film, der im letzten Jahr rauskam, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ganz oben auf der Darstellerliste steht immer Dennis Quaid, er spielt zwar mit, aber seine Rolle ist doch eher klein. Also ich verstehe überhaupt nicht. Gut, er ist halt so das Aushängeschild, man wirbt damit, ist toll, aber naja, seine Rolle ist, wie gesagt, also... Ich würde es klar als irgendwie Nebenrolle definieren. Das ist
jetzt aber auch nicht unbedingt was ich schlecht beurteilen würde, dass seine Rolle klein ist.
Man sieht ihn ja, er ist ja schon so ein Superstar irgendwie.
Naja, ein Star.
Naja, aber schon einer der größeren Darsteller. So.
Ja,
gut.
Ja, wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Also wie gesagt, Hauptrolle Ben Foster, ich weiß gar nicht, welcher militärische Rang das ist, also heißt er jedenfalls Bauer. Gut, die Handlung.
Es so ist wie Jack Bauer oder?
Nee, Bauer mit
UW.
So wie Bowser, okay. Bloß ohne S.
Und R.
Jetzt bitte mach hier.
Ich will doch von dieser total geilen Handlung erzählen.
Oh, weil.
Der Film beginnt, es ist alles dunkel, ein Typ wacht auf, man ist auf dem Raumschiff. dieses Raumschiff erkundet eine neue Welt, einen neuen Lebensraum, weil irgendwie, ich glaube, die Erde geht kaputt oder die Erde geht erst später kaputt, aber man will trotzdem sich ausdehnen und so. Und
Apokalypse,
also so eine 0815, okay. Irgendwie, wir fliegen ins All und besiedeln irgendwo was. Ich glaube, irgendwo wurde ein Planet entdeckt, da passt. Ach, was weiß ich. Ist auch im Prinzip relativ egal für den Film, denn der ganze Film spielt nur auf diesem Raumschiff und fängt, wie gesagt, damit an, dass das Bauer aufwacht. Wacht auf, sitzt in so einer Zelle, die eben so einen dauerhaften Schlaf ermöglicht. Also halt in so einer, Flüssigkeit glaube ich nicht, aber eben mit so ganz vielen Schläuchen dran und ist eben einem Team zugeteilt, das irgendwann nach x Jahren aufwachen soll, um das Kommando auf dem Schiff zu übernehmen. Und vor ihm sind eben andere Truppen sozusagen dafür zuständig.
Okay.
Ja, aber er wacht auf, entdeckt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass hier wohl irgendwas vorgefallen ist, was so eigentlich nicht geplant war ursprünglich.
Na, so
dann eben,
konnte er nun wirklich niemand mitrechnen.
Nee. Also man war auch echt so, hui, dass das hier passiert. Naja, jedenfalls findet er dann seinen Commander, der gespielt wird von Dennis Quaid. Und die beiden ziehen dann so ein bisschen los und gucken, was los ist. Also Dennis Quaid, ich weiß gar nicht, wie der Charakter da heißt. Keine Ahnung, jedenfalls, er ist der Commander und er organisiert so ein bisschen die Route, wo Bauer dann eben lang geht, um den Generator zu finden, der das Schiff wieder mit Strom versorgen soll, um dann eben die Türen wieder öffnen zu können und weiterfliegen zu können und damit man halt die Kontrolle wieder gewinnt. So, und eigentlich geht es jetzt erst richtig los, weil eben auf dieser Suche nach dem Generator entdeckt er irgendwelche Zombies, irgendwelche Monster.
Das sind aber dann ja Aliens, oder?
Nein.
Okay, ja gut, macht Sinn.
Also,
ich wollte nämlich gerade schon sagen, sie hatten keinen Strom mehr zum Weiterfliegen, aber diese komischen Tanks haben noch funktioniert, wo sie sich einfrieren. Und das ist dann wohl nicht so bei allen Tanks?
Es sind schon wohl auch viele Tanks offen und alles sehr mysteriös. Und er entdeckt eben auf seinem Weg auch andere Leute von anderen Abteilungen, aus anderen Abteilungen oder eben auch Leute, die andere Schichten hatten. Also die im Prinzip 8 Jahre vor ihm hätten, dass das Schiff leiten sollen. So. Ja, also Ich habe eigentlich, was habe ich bis jetzt erzählt? Also er ist auf diesem Weg und das war's eigentlich auch. Also er kämpft mit Aliens, er findet ab und an mal neue Leute, er kämpft dann wieder mit diesen Alien-Monster-Zombies. Dann wird so ein bisschen die Geschichte erklärt, warum das so ist, wie es jetzt ist, aber auch alles ein bisschen abstrus und nicht so wirklich spannend. Und man befindet sich halt immer nur in dunklen Räumen, viel Metall überall, irgendwelche verschlossenen Tore, viel Schockelemente.
Klingt nach Quake.
Ja, also.
Oder Doom.
Ja, also es ist einfach, um auch dann gleich mal zur Bewertung zu kommen, ein extrem unspektakulärer Film, fand ich. Also es war alles sehr vorhersehbar. Es sieht nicht sonderlich spektakulär aus. Es sind eben, so 2-3 Szenen sind ganz nett gemacht. Aber diese ganzen Monster, das macht hinten und vorne überhaupt keinen Sinn und passt einfach manchmal überhaupt nicht. Es ist eben ganz klar auf ein gewisses Miträtseln abgestimmt. Aber das ist eben teilweise so bemüht, dass es für mich nicht wirklich funktioniert. Also es wirkt dabei einfach sehr durchschnittlich oder unter Durchschnitt. Okay. Also kein Film wie zum Beispiel, wie hieß es, Event Horizon, der ja auch so ein Raumschiff im All und irgendwas ist passiert und sowas. So in die Richtung, glaube ich, will der Film auch gehen, aber gelingt ihm nicht so wirklich. Der Titel Pandorum. Pandorum ist eine Reisekrankheit, eine Psychose, die sich entwickelt, wenn man zu lange im All ist.
Ach, das ist ja. Haben wir doch alle mal.
Ein Element, was dann im Zuge des Films hin und wieder aufgegriffen wird und nachher auch beim Finale natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Aber
okay.
Ja, also ist ein Film nicht total mies, Aber, also hätte ich ihn nicht gesehen, wäre das auch mehr als in Ordnung gewesen. Also ich stehe halt nicht drauf auf so dunkle Räume mit irgendwie dreimal lupten Alien um die Ecke und macht Buh. Also, Begeisterung sehr gering. Na, aber gut. Ja, so viel zu Pandorum, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Gehen wir lieber zu Serien, ja. Denn wir haben jetzt Serien.
Ja, diesmal haben wir wieder Serien. ich mache mal den Anfang und zwar mit einer Serie, die jetzt schon wieder zu Ende ist, also zumindest die erste Staffel ist gerade heute vorbei und zwar How to Make It in America läuft, oder naja, sagen wir besser, lief auf HBO und es sind kurze Folgen, also so 23 Minuten eben, wie man es kennt. Leider nur 8 Folgen, die hat relativ spät erst losgelegt eben und ist jetzt dann sofort auch nach 2 Monaten schon wieder rum gewesen. Den Piloten zu der Serie haben übrigens die Leute hinter Entourage produziert. Das ist auch so ein... Nee, aber habe ich schon ewig vor.
Soll ganz toll sein.
Soll ganz, ganz toll sein, genau. Ja. und es soll auch relativ ähnlich sein, habe ich gehört. Und das spricht jetzt dann auch dafür, dass ich echt mal mit Entourage anfangen muss. Beschrieben hat es einer der Produzenten, also es geht jetzt wieder um How to Make It in America, mit, dass diese Sendung ja ist so eine lustige Spritztour durch die Szene von Downtown irgendwie. Also es geht um New York, spielt in New York City. Und man begleitet so, wie sich das Leben von gewissen Menschen, wie sich die so kreuzen. Und ja, man schaut so ein bisschen in die Subkultur von New York City eben rein. Und das trifft es auch ganz gut. Es ist wirklich sehr, sehr langsam, was das Storytelling angeht. Ich habe mir die ersten Folgen lang wirklich immer so gedacht, so, worum geht's denn jetzt? Was ist denn da die Story? Und im Zuge dessen dann auch, warum gucke ich denn das eigentlich? Ich echt so, ja, okay, es ist ja, sieht alles ganz hübsch aus eigentlich. Ist ja, New York City,
passiert nichts.
Guckt man immer gerne, aber ich habe echt so keine Ahnung gehabt, worauf die jetzt mit der Story dann langfristig raus wollen vielleicht. Mittlerweile bin ich schon ein bisschen schlauer. Also es geht im Wesentlichen um 2 Hauptcharaktere. Der eine ist Ben Epstein und der andere ist Cam Calderon. Die sind 2 so mit 20er und möchten den Durchbruch in der New Yorker Modeszene schaffen. Die möchten ein Modelabel starten, nennt sich Crisp, so soll es zumindest dann heißen. Eigentlich ist ihr Plan, dass sie Jeans machen und das klappt dann aber nicht so ganz. Sie landen dann über Umwege dabei, dass sie T-Shirts machen. Sind halt so zwei Youngsters, die dem American Dream nacheifern. Also in der ersten Folge kriegt man dann quasi noch so mit, dass sie schon davor auch versucht hatten, irgendwie Erfolg zu haben mit selbst designten Skateboard-Decks, weil eben so einkaufswagenweise Skateboard-Decks beim Ben in der Wohnung stehen, die sind sie eben nicht losgeworden und naja, wir versuchen jetzt quasi das Nächste, ja. Und Ben ist außerdem auch gerade aus einer längeren Beziehung raus und deshalb tendenziell eher stimmungsmäßig down. Der Cam hat hingegen das Problem, dass gerade sein älterer Cousin frisch aus dem Knast nach Hause gekommen ist und das alles nicht so ganz einfach ist. Dieser Cousin wird gespielt von Louis Guzman. Das ist so ein Gesicht, das kennt jeder. Ich zeige euch dann nachher mal ein Bild. Den habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Ist so ein mexikanischer Gangster-Typ bisschen. Ist sehr gut besetzt hier für diese Rolle, ja, weil, wie gesagt, der war ja gerade im Knast. Der möchte sich jetzt aber unbedingt ein legales Standbein schaffen und fällt da dann auf so Trickbetrug, sage ich jetzt mal, dazu rein. Und zwar ist so eine Art Pyramidenmodell. Er kauft quasi von einer Firma die Vertriebsrechte für einen Energy Drink für die Region so und so. Das Problem ist nur, dafür, dass er eben da Geld reinsteckt und dann das selber weiterverkaufen muss, um Gewinn zu machen, niemand kennt diesen Drink und kauft ihn deshalb auch nicht, ja, sondern alle kaufen Mountain Dew oder so. Der Drink nennt sich Rasta Monster und ist entsprechend lustig gestylt auch. Er kauft sich, oder es ist dann irgendwie auch im Paket dabei, so ein fetter Truck, der total zugesprayt ist, der Rasta Monster Truck. Sieht alles ganz lustig aus, aber klappt halt auch nicht so ganz, wie er sich das vorstellt, weil er dann selber beschissen wird und dann kann er quasi gar nicht fassen, ja, dass er jetzt eher betrogen wird und wie soll er denn da jetzt rauskommen und ja, will aber ja legal bleiben, dann geht er dann auch zum Priester und irgendwie er bettelt eigentlich fast schon so, dass der Priester sagt, ja gut, also wenn du jetzt beschissen wurdest, dann prügel die halt zu Brei und dann passt schon, aber es klappt halt auch nicht so. Soweit im Wesentlichen die Charaktere. Einer ist vielleicht noch ganz erwähnenswert, Eddie K. Thomas spielt mit, der ist vermutlich aller Welt wesentlich besser bekannt als der Heimscheißer aus American Pie. Der spielt so, ja, ich sag mal, Rich Kid, also der hat irgendwie entweder reiche Eltern oder zufällig Erfolg gehabt, weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, ist halt ja auch ungefähr in dem Alter von Ben und Cam, ist nämlich auch ein alter Schulkollege von Ben und der gibt dann so ab und zu den Retter in der Not, ja, also irgendwann kommen der Ben und der Cam an den Punkt, dass sie keine Kohle haben. Sie haben zwar jetzt einen Auftrag gekriegt, dass sie 300 T-Shirts anfertigen sollen, aber sie können sich den Stoff nicht leisten, um es anzugehen, ja. Und dann leihen sie sich quasi von ihm Geld. Und der hingegen freut sich total, dass die sich melden, weil er war halt immer der Streber in der Schule, den keiner mochte. Und jetzt kommen auf einmal die coolen Kids und wollen irgendwie was mit ihm zu tun haben. Und der meint dann immer so, ja, wir müssen mal Party machen gehen, Leute. Und so. Gleichzeitig hat aber halt der Ben auch ein schlechtes Gewissen irgendwie, dass er ihm da jetzt Kohle abzieht oder sich leiht und eigentlich eben nur wegen der Kohle sich bei ihm wieder meldet. Aber natürlich entwickelt sich da dann so ein bisschen was und die kommen ganz gut miteinander klar. Und ja, es ist ja am Anfang schon eben gesagt worden, es geht so darum, wie sich diese Leben kreuzen miteinander. Ja? Eben diese Leute und dann auch die Ex von Ben, die hat auch eine eigene Storyline ein bisschen. Und es basiert sehr, sehr stark auf den Charakteren. Ja? Weil außer dieser Geschichte, dass die eben dann so T-Shirts machen sollen und die verticken und dieser Rasta-Monster-Geschichte passiert wenig. Es ist auch, obwohl so wenig passiert, trotzdem viel zu kurz. Denn nach einigen Folgen könntest du dich reinlegen. Es ist ein Genuss, da zuzugucken, weil die Charaktere einfach spitze sind. Da kannst du mitfühlen und mitfiebern. Ja, ich habe, wie gesagt, mich nach ein paar Folgen immer noch gefragt, ja, okay, und worum geht's und warum schaue ich jetzt das? Aber bevor ich da dann endgültig eine Antwort drauf hatte, war ich schon längst gefangen im Bann dieser Charaktere und wollte sehen, ja, okay, wie geht's jetzt da weiter bei denen? Was machen die jetzt als nächstes? Auch wenn das ganz, ganz langsam ohne irgendwie mysteriöse Plots oder Maschinenpistolen oder irgendwas, so ein ganz stinknormal, ein Blick ins Leben von ein paar New Yorkern, ist echt ja, spannender, als man anfangs meint.
Aber ist denn zweite Staffel sicher?
Oder? Leider habe ich da noch nichts Sicheres so gefunden. Es ist momentan auf HBO nicht so wahnsinnig schwierig, dass man verlängert wird. Und ich glaube, es lief auch einigermaßen gut. Also ich hoffe wirklich sehr, dass da eine zweite Staffel rauskommt, weil es ist auch eigentlich ganz hübsch in sich geschlossen. Also so habe ich eben auch vorhin gerade fertig geguckt, bist ganz versöhnlich gestimmt eigentlich am Ende, aber ich möchte da unbedingt auch mehr sehen davon eigentlich. Es ist eben dann stilistisch sehr hübsch in New York gemacht, sehr sehenswert ist da auch das Intro zur Serie. Das ja, würde ich am ehesten beschreiben mit, das ist so ein ganz typisches Video, wie du dir ein Vimeo-Video vorstellst. Ja, weil bei YouTube ist ja immer der ganze Schrott aus dem Netz und bei Vimeo sind diese ganzen Arzi-Fazi-Künstlertypen. Und, oder? Es ist schon so ein bisschen dieser Eindruck. Und ja. Also das Video würde perfekt auf Vimeo passen. Ja, es sind so geile Shots von New York, teilweise Fotos drunter gemischt, cool geschnitten, mal ein Zeitlupeneffekt und, bisschen Unschärfe gespielt. Guckt halt alles ganz cool aus einfach, ist New York City, ist hübsch. Geile Musik drunter gelegt, ja, also der Titelsong ist super, super geil, höre ich mir auch rauf und runter an zurzeit. Auf jeden Fall mal das Intro angucken, das vermittelt auch schon ganz gut eigentlich so das Feeling von der Serie. Und für mich ein bisschen Überraschungserfolg, ja. Hat mich so selbst überholt, während ich es geguckt habe. Ja. Anfangs nicht so ganz einordnen können, aber mittlerweile bin ich da doch schwer angetan davon und bin sehr traurig, dass die richtig guten neuen Serien diese Saison alle nur 8 Folgen gekriegt haben. Ja. Bei Bored to Death war das ja auch schon so. Also von mir definitiv eine Empfehlung, ist ja auch relativ schnell dann erstmal geguckt und sollte es Neuigkeiten bezüglich der zweiten Staffel geben, dann werde ich die auf jeden Fall verkünden, weil diese Charaktere möchte ich noch länger begleiten.
Klingt nett.
Klingt nett, ja. Gut. Und du hast noch eine Serie für uns, wo es nicht so leicht ist, alle Charaktere langfristig zu begleiten, oder?
Ja, ich glaube eigentlich, das, was ich vorhabe, das wird der Serie gar nicht gerecht, aber weil es in den Kommentaren erwähnt wurde, wollte ich mal drauf eingehen. Mhm. Und zwar Band of Brothers. Eine total tolle, geniale Serie, Kurzserie, die im Zweiten Weltkrieg spielt. Die Serie basiert auf einem Buch. Das Buch ist von einem Historiker namens Stephen Ambrose. Sagt mir natürlich nichts, aber es ist eben ein Historiker und das wird bei der Serie auch nicht vergessen. Also es ist keine Serie, die jetzt auf stumpfe Action und so miese Kriegsfilm-Unterhaltung irgendwie aus ist, sondern ja, es ist alles sehr liebevoll gemacht. Es geht darum, dass man eine oder die E-Company, die Easy genannt wird, kann ich immer schwer einordnen, sowas. Jedenfalls gehört das zu einer Airborne-Division, also ist irgend so eine militärische Einheit, die eben begleitet wird von Grundausbildung in den USA über D-Day und sämtliche Stationen, während des Krieges, bis eben der Krieg zu Ende ist.
Okay.
Das Ganze innerhalb von 10 Folgen. Jede Folge geht etwas über eine Stunde, also ich glaube eine Gesamtspielzeit von 750, 800 Minuten.
Nicht schlecht.
Sowas. Gut, produziert wurde die Serie von, Achtung, Steven Spielberg und Tom Hanks.
Mhm.
Also, da merkt man auch, dass die durchaus gewillt waren, da irgendwas Hochwertiges
ja, klar.
zu produzieren.
Der Spielberg hat ja auch Saving Private Ryan, glaube ich,
genau.
davor gemacht gehabt, ne?
Das, ja, doch, Saving Private Ryan ist älter, ja. Ja, doch. Aber das, was in Saving Private Ryan so toll war, was ich zumindest finde, also so diese gewaltigen Bilder eben, das findet man auch oft in der Serie eben wieder. Also generell ist es eine extrem hohe Detailtreue, also es ist eben nicht nur, es sind nicht nur die Kampfszenen, die kriegerischen Szenen, die eben auch im Detail gezeigt werden, wo eben die Grausamkeit auch relativ ungeschnitten dann mal dargestellt wird, sondern es sind eben auch viele so alltägliche Dinge, alltägliche Probleme, die eben auch ja eine Rolle spielen.
Ja.
Und die werden eben auch da aufgenommen. Also im Prinzip kann man das zusammenfassen als irgendwie ja ein riesiger Kriegsfilm mit extrem vielen Facetten, der aber einfach eine Qualität aufweist, dadurch, dass es natürlich so lang ist und sich eben ein bisschen mehr Zeit nimmt, was man so eigentlich sonst nicht findet. Also ich kenne keinen anderen Kriegsfilm oder kein anderes Werk, was in der Zeit oder in dem Genre irgendwie spielt, also was so eine Qualität hat. Bei mir ist es jetzt leider schon, oder was heißt leider, also bei mir ist es einfach schon eine Weile her, dass ich die Serie gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr so wirklich an viele Details erinnern, aber ich weiß, dass ich davon extrem begeistert war und das war so bei mir im Freundeskreis, haben das ganz viele auf einmal entdeckt und alle, die das geguckt haben, die das eben parallel mit mir verfolgt hatten, waren alle unglaublich mitgenommen und begeistert und also wir haben da schon viel drüber diskutiert und geredet und alle waren echt platt, wie toll die Serie einfach ist. Und ich glaube auch, dass ich jetzt, wo ich da mal wieder irgendwie daran erinnert wurde, dass ich mir das durchaus nochmal angucken möchte und ja, dann kann man ja vielleicht nochmal auf die...
Gibt es ja jetzt zum Beispiel auch geil auf Blu-ray und so.
Ja, also ich glaube, also die ganzen Boxen von dem von der Serie wurden teilweise auch echt verramscht. Also so teuer ist das alles nicht mehr und da sollte man sich echt mal mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, was ich noch sagen wollte, dass, falls ich es eben jetzt auch nochmal gucke, dann gehe ich irgendwann in den nächsten Wochen oder so auch nochmal im Eigenfeedback dann mehr auf die eigentliche Geschichte ein, auch auf da irgendwie so die Kernelemente, aber naja, es spielt eben im Krieg und ja, wie gesagt, viel Private Ryan und
einfach. Nicht sogar, toll. Ich habe glaube ich irgendwie in Erinnerung, dass es mal so eine Überschneidung gibt, so dass irgendwie diese Truppe bei denen von Saving Private Ryan vorbeirauscht oder sowas. Gibt es nicht so einen überschneidenden Moment mal?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Mal gucken. Ich hab das damals oder seitdem nicht geguckt. Auch also ist natürlich nicht komplett an mir vorbeigezogen, aber ich habe es nie geschafft irgendwie. Ich erinnere mich bloß an noch, dass damals, als das dann aktuell war, hat sich irgendwer glaube ich, da hat sich einer aus meiner Klasse damals, das ist ja ewig her schon, hat sich die DVDs importiert, damit es ungeschnitten ist und überhaupt gemein.
Ja,
sind sie alle bei mir angekommen, dass ich es unbedingt in den Netz kopieren und brennen muss.
Das ist ganz witzig, weil die Folgen, wenn man die DVDs einzeln kauft, haben alle eine andere Altersfreigabe. Du kannst dann Folge 3 kannst du mit 16 gucken, aber Folge 4 darfst du erst ab 18 gucken und sowas. Hat natürlich was natürlich mit dem, mit der inhaltlichen Gestaltung zu tun,
dass du eben
einmal Krieg ist und einmal Kampf ist und einmal eben nicht, aber finde ich für eine Serie prinzipiell auch nicht bescheuert.
Ja, ist nicht so cool, aber das ist bei Lost auch so. Da haben sie ja in Deutschland großartigerweise irgendwie dann ab der, weiß ich gar nicht mehr, dritten oder so, die Staffeln aufgesplittet. Jeweils zwei Teile, und da war es dann auch irgendwo mal so, dass im zweiten Teil von einer Staffel ist irgendwie eine Szene, wo zu schlimm gefoltert wird, die ist dann ab 18 und die erste ab 16. Ja, reife Leistung eben, ist man ja nichts anderes gewöhnt. Gut, so viel dann also zu
so viel dazu,
Band of Brothers.
In naher Zukunft nochmal.
Ja, vielleicht gucke ich es mir auch mal an. Also es ist ja jetzt eben auch auf HBO angelaufen, The Pacific, was, nicht direkt was damit zu tun hat, aber eben viele vergleichen es.
Ach so.
Und weiß ich nicht, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Mal abwarten. Jedenfalls sind wir damit auch mit den Serien durch und haben diesmal kein Eigenfeedback. Und somit kommen wir zum Feedback-Internes. Fangen wir mal noch mit dem großen, großen Punkt bei internen Neuigkeiten an. Wir haben das Kommentarsystem umgestellt. Ein paar von euch haben es ja auch schon gesehen. Mhm. Und wir haben jetzt Diskus am Laufen. Das ist vielen von euch sicher auch schon mal woanders über den Weg gelaufen. Eine Webseite, die sich eben mit Kommentaren auf Blogs im Netz befasst, besonders, und ist alles ganz nett. Was dadurch jetzt möglich ist, ihr könnt euch mit eurem Facebook oder Twitter oder Yahoo oder OpenID im allgemeinen Account einloggen in den Gerade Kommentaren.
Yahoo ist sehr attraktiv.
Natürlich, Yahoo, egal. Oder ihr habt vielleicht auch einen dedizierten Diskus-Account, das geht natürlich auch. Und wenn ihr euch dann da einloggt, dann könnt ihr geil eure Kommentare editieren. Das heißt, ihr könnt dann reinschreiben, ihr blöden Spacken, das ist voll der geile Film, ihr habt alle gar keine Ahnung. Und eine Stunde später schreibt ihr rein einen lächelnden Smiley und dann habt ihr uns beschimpft und keiner kann euch was. Also hat nur Vorteile. Ihr könnt aber natürlich, falls jetzt hier gleich jemand große Datenschutzbedenken hat, auch weiterhin einfach Name, und man muss halt da immer eine Mailadresse eingeben, von wegen Spam-Filter irgendwas. Aber da kann man auch jeden Scheiß reinschreiben. Also wer anonym kommentieren will, kann das weiterhin tun. Und hat fast nur Vorteile. Es hat auch Nachteile, zum Beispiel gehen die Smileys nicht mehr, was für mich als Smiley-betonten Menschen schon schlimm ist.
Ich werde immer mehr Smileys als Text zu kennen.
Klarkommen. Ja. die sind halt auch, die basteln auch immer noch so an ihrem System rum. Es darf gehofft werden, dass die vielleicht demnächst mal so einen Spoiler-Tag basteln, was ja auch nicht ganz unpraktisch wäre, aber ansonsten halt einfach schön fett davor schreiben. Das hat ja auch bei der Folge jetzt ganz gut geklappt. Sonst glaube ich, gibt es zu Diskus auch gar nichts mehr groß zu sagen. Testet's mal aus. Es gibt irgendwie ein bisschen Probleme, das konnte ich dann auch beim Testen nachvollziehen. Mit Twitter hat der Login nicht sofort geklappt. Das musste ich irgendwie 2-3 Mal drücken. Wenn das dann klappt, der Login, dann seht ihr das relativ deutlich. Da ist dann euer Avatar und auch euer Name von Twitter über dem Kommentareingabefeld. Also entweder das klappt oder es klappt nicht. Das merkt man dann.
Ja, auch, aber es ist ideal jetzt mit dem Gewinnspiel, und das passt
einfach. Ja, perfekt, genau. Also gleich mal testen ohne Ende. Und wenn es noch irgendwelche Probleme gibt, einfach Bescheid geben. Aber ich denke, dass das insgesamt ein Komfortzugewinn für alle ist. Gut. Dann ist, um zum Feedback zu kommen, ja gefragt worden, ob wir den Fringe verpasst hätten. Sag ich jetzt erstmal, nein, natürlich nicht. Ich guck's allerdings nicht. Ja, ich habe davon gehört, es ist ja auch von J.J. Abrams eben der Pilot oder das Konzept. Irgendwann werde ich mir das angucken, aber hat keine so hohe Priorität.
Ja, ich stehe kurz davor, das mal zu gucken, aber ich muss gucken, wie ich das mit den anderen Serien vereinbare. Trotz viel Freizeit muss jetzt ja irgendwie alles erstmal aufgearbeitet werden. Ja. Aber wird sicherlich auch hier irgendwann in Kürze thematisiert, weil, ja, wie gesagt, bemerkt, dass das durchaus toll sein soll, haben wir schon.
Ja, genau. Dann ist eben, was wir eh schon jetzt im Grunde angesprochen hatten, nach Miniserien gefragt worden. Ich gucke relativ wenig. Ich habe mal geguckt, The Angels in America mit Mary Louise Parker. das ist so eine sechsteilige Miniserie über, naja, sehr seltsam. Vielleicht stelle ich die auch mal vor. Aber gucke ich relativ selten sonst. Aber mal schauen, vielleicht...
Neben Band of Brothers kenne ich, oder habe ich auch nur noch geguckt, Das verlorene Zimmer, The Lost Room, die aber auch innerhalb von, ich glaube, 3 Stunden oder so durchgearbeitet ist, die Serie. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen das sind, ist auch relativ knapp. Aber auch sehenswert und ja, dazu dann auch vielleicht später irgendwie nochmal mehr.
Genau, gut. Und Mythbusters ist natürlich ganz großartig. Ist ja auch gefragt worden, gucke ich jede Woche mit Begeisterung. War letzte Woche ganz übel. Da haben sie schön in Zeitlupe gezeigt, wie er sich sein Knie aufschlägt, aber so richtig blutig. Nein, nicht das Knie, sondern das Schienbein. Ja, der fällt so aus 2 Metern Höhe aufs Schienbein, auf eine Steinkante. Oh, hörst du richtig das Knacken.
Auch so verstehe
ich. Aber generell Mythbusters großartig. Ja, bitte?
Nichts.
Okay. ja, ich habe gerade ist mir so der Ohrhörer ein wenig verrutscht, jetzt war ich nicht sicher.
Nein, das macht auch nichts.
Ich habe ja gestern auch hier wieder den Chat zugespammt mit Mythbusters-Screenshots, aber es ist einfach herrlich, wenn sie da wieder Zeug in die Luft jagen. Stellen wir vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen länger vor. Genau, so viel zum Feedback, würde ich sagen.
Und was fehlt jetzt noch?
Was fehlt jetzt noch? Was haben wir? Ich wollte natürlich nochmal am Schluss hinweisen, wo wir eh schon beim Kommentarsystem waren, so, dass ihr toll was gewinnen könnt. Also, nee, nicht vergessen, wer eine iFlix-Lizenz gewinnen will, einfach einen Kommentar hinterlassen. Aber eigentlich habe ich jetzt bloß Zeit füllen müssen, damit ich mein iPhone zücken kann. Und jetzt kommen wir nämlich zum wichtigsten Punkt der Woche und... Es handelt sich um Grütze, Fix, Technik mag nicht, Achtung. Watch this of the week. Ach toll, weil ein bisschen Spaß kann man ja trotz allem Technikärger hier auch noch haben. Okay. Der Sebastian ist ja jetzt hier ganz frisch reingedrückt worden, der darf noch aussetzen, auch wenn theoretisch natürlich rein logisch betrachtet er dran wäre, weil ja davor ich und davor der Henning eigentlich schon war. Aber ich habe mir eh schon was zurechtgelegt gehabt und zwar nehme ich diesmal Galaxy Quest. Ein absolut großartiger Film, den wirklich jeder kennen muss. Also ich sage ja nicht, dass es einer der besten Filme überhaupt ist oder dass es ein Kultfilm wäre oder ein Meilenstein. Ich persönlich würde ihn sogar als Kultfilm eigentlich einordnen, weil Star Trek da einfach mal so richtig schön auf die Fresse kriegt und es zum Kaputtlachen am laufenden Band ist. Aber auch wenn man den jetzt nicht den Überknaller persönlich findet, gesehen haben, muss man den schon allein, damit man... bei dem Spruch lachen kann, bei Grab das Hammer, dein Tod soll gerecht werden. Es ist einfach großartig. Oder ein Witz wie es ist ein Stein, es hat keine verwundbare Stelle, ist einfach ein Klassiker. Ja. Den muss man gesehen haben und deshalb passt er in die Rubrik.
Ja, klingt ganz toll.
Klingt ganz solide.
Kannst du heute Abend angucken. Muss man dazu Star Trek
witzig? Solange du irgendwie weißt, dass bei Star Trek Raumschiffe mitspielen, ist das lustig genug.
Also, okay, werden die meisten wissen.
Genau. Doch. Nee, es ist einfach sehr sehenswert mit Tim Allen und ja, einfach mal angucken, wer ihn noch nicht kennt. Und damit sind wir eigentlich mit dieser Folge am Ende. Kaum zu fassen. Das ging ja fast problemlos und naja,
auch fast
schnell. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns, dass wir die Folge Nummer 25 feiern können. Ich freue mich, dass du dabei bist, Sebastian.
Ich mich auch, dass ich dabei sein darf.
Wunderbar. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wie üblich. Hinterlasst uns Kommentare. Ich erwarte einen Sturm von begeisternden Willkommenskommentaren für Sebastian, liebe Leute. Ja. Und dann guckt nicht zu viel Schrott. Bis demnächst. Ciao.
Tschüss. Bis dann. Aber dieses Wesen dort sieht dem hier sehr ähnlich, finde ich.
Okay.
Hoppla. Ja, alles klar, mein Telefon klingelt. Ich hab's eigentlich ausgemacht. Ah. Moment.
Die erste Outtake. Da.
Juhu.
Ich weiß auch wieder nicht, wie es losgeht.
Egal, das mal klingeln.
Das ist, ich habe, glaube ich, wieder die Basis ausgestellt und nicht das Mobilteil oder so.
Keine schlimmen Wörter, wie zum Beispiel Tits. Es ist doch nicht zu fassen, dass Tits eins von diesen Wörtern ist. Naja,
gut. Wie sind die anderen
fünf? Die anderen sechs, meinst du? Shit, Piss, Tits, Motherfucker, Cocksucker und, waren das schon sieben?
Keine Ahnung.
Piss,
auf jeden Fall ganz schön üble Wörter.
Motherfucker, Cocksucker, fünf, Tits, Kant. Ja, dann habe ich sie, genau. Shit, Piss, Kant.
Komm mal schön auf.
Da, furchtbar. Aber es sind schöne Wörter, ja. Toll, Henning, hast du gut gemacht. Super. Und es nehmen auch alle auf.
Ich nehme jetzt auch auf.
Gut, Henning. Auf. Sehr schön. Freut uns, dass du wieder dabei bist. okay. Genau, und zwar mache ich mal den Anfang mit einer Serie, die jetzt auch leider... Upp, was war das?
Ups, ich glaube, das waren bei mir
okay, Termine. Aber, ah, okay. Nee, solange keine technischen Probleme, nee. Kein Problem. Okay.
Manu drängt sich halt eh immer auf und redet eben, das meiste.
Ich bin halt hier die Attention, aber ich meine, wieso mache ich einen Podcast? Ich wollte eigentlich, was ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich Osterfilme? Weil ja Ostern ist. So wie Weihnachtsfilm. Ich meine, mir fällt natürlich ein...
eigentlich als Folgenbild das überfahrene Kaninchen.
Ah, mal gucken. Das ist bestimmt nicht frei verfügbar.
Ja, weiß ich nicht.
Schauen wir doch mal. Nee, aber mir fällt bei Osterfilmen, habe ich kurz überlegt und dann ist mir so gekommen, ja gut, die Passion Christi. Aber das ist halt jetzt nicht so der perfekte Vergleich. Weihnachtsfilm, Osterfilm.
Osterfilme gibt es nicht. Ich meine, ne? Weihnachten hat ja auch mehr was mit der allgemeinen Stimmung der Zeit zu tun. Ich meine, Ostern ist halt irgendwann da. Also, bis auf die paar scheiß Schokodinger, die man irgendwie schon drei Monate vorher bekommt. Also, so viel Vorlauf hat Ostern ja nicht, oder?
Nee. Wie gesagt, ich muss ich halt schade. Echt... Du findest es schade.
Ich würde Ostern gerne mehr zelebrieren.
Ja. Gut, also dann drücken wir jetzt mal auf Stopp. Darf das ich? Kann ich ja dann noch schön reinschneiden, dass Henning sich hier zum Affen macht. Und Stopp.